Ich möchte gerne aus Matthäus 18 heute weiter predigen. Und es gibt eigentlich drei Hauptthemen. Thema Nummer 1 ist Gottes Maßstäben. Thema Nummer 2, Umgang mit Versuchung. Und Thema Nummer 3, das verlorene Suchen. Ich fange an mit Matthäus 1 aus Kapitel 18. In dieser Zeit fragten die Jünger Jesus, wer ist wohl der Wichtigste in Gottes neuer Welt? Da rief Jesus ein kleines Kind, stellte es in die Mitte und sprach, das will ich euch sagen. Wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt er nie in Gottes neue Welt. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes neuer Welt. Und wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und ich möchte bitten, dass du uns hilfst, das zu verstehen. Uns hilfst, zu begreifen, was das für unseren Alltag zu bedeuten hat. Lass es nicht leere, abstrakte Worte bleiben. Sondern Herr, lass es wirklich Nahrung für unsere Seele sein. Rede, Herr. Amen. Ja, diese Jünger, nicht wahr? Immer wieder die gleiche Frage. Herr, wer ist wohl der Größte? Vor einige Wochen haben wir auch gehabt, wo die zwei Brüder hinkamen und die Mutter vorgeschickt hat und sagte, Jesus, können die Söhne bitte jetzt hier zu deiner Linken, zu deiner Rechten dann in Ewigkeit Zeit verbringen? Und hier einige Kapitel zuvor sehen wir, wie sie auch schon einmal die Frage gestellt hat, wer ist wohl der Wichtigste in Gottes neuer Welt? Wir Menschen neigen dazu, in gewisse Hierarchieebenen zu denken. Wir lieben es zu wissen, wer unser Vorgesetzte ist und wer ist uns untertan. Wir wollen natürlich auch den Macht ausüben können und wissen, wo wir auch den schwarzen Peter abschieben können. Da neigen wir dann dazu, in diese Ebenen so zu denken. Aber interessant, Gottes Reich ist anders, ganz anders. Wer groß sein will, der muss Diener aller anderen werden. Und Jesus versuchte es möglich auch so plastisch darzustellen, wenn er ein kleines Kind in der Mitte nahm. Kleines Kind, zwischen 4 und 6 Jahre alt wahrscheinlich, und sagt, schaut euch bitte dieses Kind an. Wenn er euch nicht ändert und werdet wie die Kinder, kommt er nie in Gottes neue Welt. Vor ein paar Wochen haben wir gehört, wie ein reicher Mann nicht ins Reich Gottes kommt. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Hier, wenn wir uns nicht ändern und werdet wie die Kinder, kommen wir nie ins Gottes neue Welt. Was heißt das erst einmal, werdet wie die Kinder? Sollten wir alle denn hier spielen und bla 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 Sachen? Weiß ich nicht. Aber ich weiß schon, dass Kinder sehr, mein Wort ist dafür, die können sehr leicht glauben. Wenn ich denen etwas sage, dann normalerweise glauben sie es auch. Wenn ich ein Kind sagen würde, ich brauche nur ein Wort zu sagen zum Berg und das wird sich erheben und ins Meer werfen lassen, würden sie sagen, boah, mach das mal. Die glauben das. Und ich fange an zu berechnen, was für Kraft ausgeübt werden muss, um diesen Berg überhaupt zu bewegen, denke ich, nö, unmöglich. Ich bin kein Kind mehr. Ich habe viele Erfahrungen gehabt, wo mein Glauben, mein Vertrauen nicht ganz so in Erfüllung ging, wie ich mir das erhofft habe. Ich bin nicht mehr ganz so leicht im Glauben wie früher. Jesus fordert uns aber heraus, neu zu glauben. zu glauben, dass bei ihm doch alles möglich ist. Egal, was wir für schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und deshalb steht auch am Anfang, wenn ihr euch nicht ändert. Römer 12, Vers 1 und 2 sagt, wir sollten unsere Gesinnung ändern. Wir sollten unser Leib, unser Körper, unser ganzes Sein als lebendiges Opfer für Gott darbringen. Wir sollten unsere Gedanken nicht an den Maßstäben dieser Welt orientieren, sondern an Gottes Maßstäben. Und ich glaube, das ist unser Problem so häufig. Wir schwimmen mit. Und der Strom dieser Zeit geht in gewisse Richtungen und das ist nicht immer so gut. Ein Prediger hat einmal gesagt, ein Fisch, der immer mit dem Strom schwimmt, ist tot. Ein Fisch muss immer wieder gegen den Strom schwimmen. Tun wir das? Ändern wir uns oder lassen wir uns ständig verändern, mit dem Strom schwimmen? Können wir sagen von ganzem Herzen, Herr, ich weiß, dass ich schon mal enttäuscht war, aber weil du es sagst, werde ich es wieder tun. Bring die Worte von Jesus, wie er zu Petrus sagte, wirf dein Netz heraus auf der anderen Seite des Bootes. Und Petrus sagte, Herr, ich habe die ganze Nacht gefischt, aber weil du das gesagt hast, dann versuche ich es nochmal, nochmal. Können wir wirklich so leicht zu glauben sein, leicht diese Worte von Jesus glauben, sagen, okay, weil du es das gesagt hast, mach ich's. Wer aber so klein, wer aber so demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes neuer Welt. Nicht uns selbst groß machen, sondern den anderen vortreten lassen. Den anderen den Vortritt lassen. Demütig sein. Jesus war sanftmütig. Jesus war demütig. Ist das unser Vorbild? Oder haben wir andere Menschen, die wir nachjagen? Und wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auch auf. Wo begegnen wir Kindern mit Liebe, Achtung? Wo nehmen wir sie auf, wie sie sind? Ob sie laut sind oder leise? Ob sie Dreck machen oder nicht? Wo spüren die Kinder um uns herum wirklich auch unsere Liebe? Dieser Stadtteil da draußen, Bunte Kuh, hat einen überdurchschnittlichen Anteil von jungen Menschen. Werden wir sie annehmen können und wollen? Oder werden wir zu denen sagen, oh, tut mir leid, das ist mein Sitz. Oder tut mir leid, wenn du hierhin kommst, möchte ich bitte, dass du leise bist. Oder werden wir sie mit offenen Armen begegnen und sagen, komm, dein Vater im Himmel liebt dich. Komm herein. Ich war so positiv überrascht, als ich damals als 16-jähriger Junge in meine Gemeinde damals kam, in den Vereinigten Staaten. Lange Haare, laute Musik, zerrissene Jeans. Und die Leute haben mich einfach so angenommen, wie ich war. Die haben nicht mir das Gefühl gegeben, fehl am Platz zu sein. Sondern haben gesagt, hey, schön, dass du da bist. Die haben mich angenommen. Die Gemeinde, wo ich vorher war, kurz, hatte ich sofort das Gefühl, hier bin ich fehl am Platz. Die Leute sprechen anders, sie bekleiden sich anders, sie sehen anders aus. Nee, hier bin ich nicht willkommen, hier bin ich Fremdkörper. Aber andere Gemeinde nur ein paar Straßen weiter. Die Menschen waren eigentlich nicht so viel anders. Aber deren Herzenshaltung war anders. Die waren nicht eine geschlossene Gesellschaft, die sagt, wir und du, sondern herzlich willkommen, Teil unserer Gruppe zu sein. Aufnehmen, nicht abstoßen. Das weise Teil, was Jesus hier anspricht, ist der Art und Weise, wie wir auch mit Versuchung umgehen. Ab Vers 6 steht es dann da, wer in einem Menschen den Glauben wie ein Kind hat, zerstört. Für den wäre es das Beste, mit einem Mühlenstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen zu werden. Wehe der Welt, denn sie verführt zum Unglauben. Solche Versuchungen können ja nicht ausbleiben. Aber wehe dem, der daran schuld ist. Deshalb, wenn deine Hand oder dein Fuß dich zum Bösen verführt, hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verkrüppelt und lahm ins ewige Leben, als mit gesunden Händen und Füßen ins ewige Feuer. Wenn dich deine Augen zu Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser, einäugig in das ewige Leben zu erhalten, als mit beiden Augen ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Erstmal am Anfang, ja. Ich komme gleich zu das, was interessant ist. Wie oft haben wir den Glauben zerstört in einem Menschen, ohne es zu wissen, ohne es zu wollen? Wie oft sind Menschen in einen Gottesdienst in den letzten 10, 20 Jahren gekommen, einmal und nie wieder? Vielleicht haben sie ja ein bisschen Hoffnung gehabt und dann haben nur eine lieblose Wort, die dazu verleitet, nie wieder zu kommen. Wie oft, und ich kann das nicht mal zählen, wie oft habe ich mit Menschen gesprochen. Ja, ich war irgendwann in der Gemeinde, aber dann ist das und das passiert. Und ich habe geschworen, nie wieder zu kommen. Wie schade. Wie schade ist es, dass wir Christen anderen Menschen vom Glauben abhalten und abgehalten haben. Wie oft haben wir den Glauben zerstört in Menschen durch unsere Hartherzigkeit, unsere Lieblosigkeit. Wir sind, ob wir es wollen oder nicht, Gottes Bodenpersonal. Und viele, viele Menschen beurteilen Gott und Jesus anhand von uns, unserer Aktion, unseres Lebenswandels, das, was wir sind und das, was wir tun. Und nicht immer geben wir ein ganz so tolles Bild so ab. Wehe uns. Wehe uns, wo wir wirklich Menschen davon abgehalten haben, an Jesus Christus zu glauben. Für diese Menschen wäre es besser gewesen, einen Mühlenstein um den Hals herumzubekommen und tief ins Meer geworfen zu werden. Keine Ahnung, ob wir alle schuldig sind daran, aber ich weiß, dass ich schon mit Menschen diskutiert habe. Ich wollte gerne Recht haben. Ich wollte ihnen beweisen, dass die Bibel Recht hat. Und man hat die dann praktisch davon wegdiskutiert. Wir haben danach nicht mehr überhaupt glauben wollen. Nun, wer hat gewonnen? Ich habe Recht behalten, nicht wahr? Schwachsinn. Aber so leicht passiert es. So leicht passiert es, dass man in so eine Diskussion sich entwickelt. Und man möchte gerne den anderen Personen helfen, zur Wahrheit zu kommen. Im Endeffekt hat man denen nur gezeigt, wie hartherzig man manchmal so sein kann. Zum Glück gibt es Vergebung. Zum Glück können wir daraus lernen. Zum Glück können wir auch Gott bitten, dass einen geändert, dass ich mich ändern darf. Nicht mehr wie die Pharisäer sein, die Leute Bürden aufgelastet, Lasten aufgebürdet haben, sondern wie Jesus sah, die gesagt hat, hier, nimm mein Joch, es ist leicht und sanft. Leg diese schwere Last ab und komm, folge mir nach. Und deshalb in diesem Kontext, wo wir merken, dass wir alle schon in Art und Weise gesündigt haben, ist dieses nächsten Verses so wichtig zu verstehen. Wenn wir wirklich die Bibel ernst nehmen würden, wenn wir alle hier mit keinen Augen sitzen. Wenn wir es wirklich ernst nehmen würden, würden wir keine Beine mehr haben. Wenn wir sind überall schon mal hingelaufen und haben irgendjemand irgendetwas mal gesagt oder haben irgendetwas mal getan. Aber zum Glück ist das hier nicht etwas, was wir wortwörtlich nehmen müssen. Das ist eine übermäßige Darstellung von dem, wo Jesus versucht, uns klarzumachen, worum es wirklich geht. Der Umgang mit dieser Versuchung. Nun, wenn dein Hand oder dein Fuß dich zum Bösen verführt, hack sie ab und wirf sie weg. Ganz ehrlich, meine Hände und meine Füße sind nie daran schuld. Mein Gehirn und mein Herz. Ich entscheide mich, etwas zu greifen. Ich entscheide mich, dahin zu laufen. Meine Hand hat keine eigene Funktion, der was greift. Meine Füße laufen nicht automatisch irgendwo hin, ohne dass ich das denke, ohne dass ich das will. Die Sünde reift in uns herein. Und dann kommt es, wie die Bibel auf anderer Stelle sagt, wie zu einem Geburt. Und es wird offenbar. Wichtig ist, dass wir bitten, dass Gott unsere Gesinne, unser Verstand, unser Herz reinigt und auf ihn ausrichtet, sodass wir nicht entscheiden, unsere Hände, unsere Füßen zum Bösen hinzuleiten. Es ist besser, wenn wir ohne manche Dinge ins Reich Gottes kommen, als wenn wir mit diesen Dingen ins Reich Gottes kommen. Wenn wir ein Problem haben mit Alkohol, dann sollten wir einen Bogen darum herum machen. Wenn wir ein Problem mit Spielsucht haben, dann ist nicht eine Spielhalle der beste Ort, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Logisch, aber wie oft bringen wir uns selbst in Versuchung, indem wir immer wieder Dinge tun und glauben, da stark zu sein und dann wieder hinzufallen. Biblisch gesprochen, pack es ab. Bleibe davon fern. Jemand hat mir einmal gesagt, wenn ich eine Sache sehe, was mich verführen könnte oder zur Versuchung kommen könnte, ich kann absolut nichts für den ersten Blick tun. Aber ich kann schon viel dafür tun für den zweiten Blick. Ich denke immer wieder da an David, wie er oben auf dem Palast war, schaute unten und sah diese wunderschöne Frau baden. Was kann er dafür, diese Frau einmal angeschaut zu haben? Er wollte eigentlich nicht sie anschauen. Und wenn er das zweite Mal hinschauen, da kommt er viel dafür. Da kommt er viel dafür, in die Entscheidung. Das erste Mal schweift man herum, schaut man eine Landschaft an, tut sich, da ist was. Oh, nee, da möchte ich nicht hinschauen, da darf ich eigentlich nicht. Kein Problem. Oh, ein zweites Mal, dafür kann man viel. Und das ist das, wo auch es hier rumgeht, mit unseren Augen. Wo schauen wir hin? Auch wiederholt. Wo liebäugeln wir mit irgendetwas? Ach, ich eigentlich nicht, aber wir tun es. Wir tun das, ohne es manchmal so bewusst zu machen. Ich möchte uns auffordern, das Gott hinzulegen und sagen, Herr, lass ein Filter von meinen Augen sein. Hilf mir, stark zu sein, nicht ein zweites, drittes und 15. Mal hinzuschauen. Lass meine Gedanken vor dir und vor meinen Mitmenschen rein sein. Denn der Teufel geht herum wie ein brüllender Löwe und versucht uns zu verschlingen. Er hat Versuchungen aufgestellt, Fallen aufgestellt. Und die Frage ist, fallen wir hinein oder machen wir einen großen Bogen herum? Und wenn wir hinfallen, bleiben wir liegen? Oder bekennen wir unsere Schuld und lassen uns helfen und stehen wieder auf? Ab Vers 10 sagt es, hütet euch davor, hochmütig auf die herabzusehen, die euch gering erscheinen. Denn ich sage euch, ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel. Die schon gelernt haben, gut mit Versuchung umzugehen, neigen zu einer ganz anderen Sünde. Hochmut. Wie könnte dir so geschehen? Wie ist das denn so passiert? Weißt du nicht besser? Wir neigen dazu, wenn wir selbst unser Leben mehr oder weniger im Griff zu haben, auf eine andere Seite von der Sündenskala runterzufallen. Nämlich dazu zu neigen, hochmütig zu werden. Die Menschen gering zu schätzen. Was sagen wir zu Menschen, die Hartz-IV-Empfänger sind? Was sagen wir zu Menschen, die langzeitarbeitslos sind? Was sagen wir zu Menschen, die Ausländer sind und kaum Deutsch sprechen können? Was sagen wir zu diesen Menschen? Was denken wir? Denken wir, dass diese Menschen Gottes Geschöpfe sind und sie genauso liebt wie wir? Oder glauben wir doch ganz tief innen drin, dass wir ein Tick besser sind? Gott möchte uns denn da korrigieren, seine Liebe uns zeigen. Wir sind das, was wir sind, durch viele verschiedene Entscheidungen aus der Vergangenheit und durch viele, ich nenne das wirklich glückliche Umstände. Wir sind, wer wir sind, weil wir tolle Eltern hatten, mehr oder weniger. Weil wir Chancen hatten, die vielleicht andere nicht hatten. Wo wären wir gewesen, hätten wir vor 30, 40, 50 Jahren so einen Block, wären wir zur Welt gekommen. Und hätten Eltern, die auf der Flucht waren, weil sie denn Flüchtlinge waren. Würden wir genauso hier sitzen mit dem gleichen Reichtum? Vieles ist ein Geschenk Gottes, aus Gnade, was wir erhalten haben. Lass uns diese Menschen mit Gottes Augen sehen lernen. Zum Schluss, das ist eine Geschichte, mit der ich mich schon ziemlich lange beschäftige. Jesus sagt jetzt hier in Matthäus, was meint ihr, ab Vers 12? Wenn ein Mann 100 Schafe hat und eins läuft ihm davon, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in den Bergen zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich versichere euch, wenn er es endlich gefunden hat, freut er sich über diesen einen mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen hatten. Ebenso will mein Vater nicht, dass auch nur eine, und sei es der geringste, verloren geht. Diese Stelle gibt es an mehreren Stellen der Bibel, auch in Lukas. Und diese Stelle geht weiter in Lukas, dass da eine große Freude sein wird im Himmel über einen einzigen Mensch, der sich umkehrt. Ich frage uns, ich frage mich, und sind wir auf der Suche? Suchen wir? Ich frage anders. Lassen wir uns finden? Waren wir schon mal ein bisschen weit weg von Gott? Haben wir jemals eine Phase in unserem Leben gehabt, wo Gott sehr weit weg schien? Da kam jemand vielleicht und fragte, Mensch, wie geht's? Haben wir unsere Maske darauf gestellt und nehmen uns, oh, mir geht's gut, dankeschön. Oder haben wir ehrlich und offen miteinander reden können? Haben wir uns finden lassen von Gott, da wo er an unser Herzen angeklopft hat? Wo ist mein liebes Kind? Ich liebe dich, komm zurück zu mir. Ich bin nicht interessiert an deinen Leistungen. Ich bin nicht interessiert, welche Gaben du da hast und was du alles in der Vergangenheit mal gemacht hast. Ich bin daran interessiert, mit dir heute wieder neu mit dir zu reden, eine Gemeinschaft mit dir zu haben. Es ist interessant, es ist sehr, sehr einfach, diese leise Stimme Gottes auszudröhnen. So viel im Leben macht uns so beschäftigt. Wir können vom einen Termin zum anderen dann da hin und her, und wenn das nicht genug ist, dann gibt es Kinder um uns herum, die laut sind und Bedürfnisse haben, und das auch nicht reicht, gibt es uns Radio und Fernsehen, um alles auszudröhnen. Besonders Gottes leise Stimme, der zu uns reden möchte. Können wir, wollen wir überhaupt still werden und Gott hören? Ein Kind, komm zurück. Lassen wir uns finden. Und zweitens auch, suchen wir. Manchmal werde ich einfach erschrocken, wenn ich durch irgendwelche Städten durchlaufe, wenn ich unterwegs bin und ich sehe Massen von Menschen und ich denke, kaum eine hier kennt Jesus. Kaum eine kennt Jesus. So viele Leute gehen verloren. Ich erwische mich manchmal dabei, wie ich denke, Mensch Gott, nein, das darf nicht sein. Haben wir überhaupt ein Herz für Menschen, die Jesus nicht kennen? Oder sind wir so gleichgültig geworden, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen? Was setzen wir dafür ein? Diese Hirte, erstmal, er ließ seine 99 Schafe zurück. Ich kenne ganz wenige Gemeinden, die ein Pastor freigestellt haben für ein halbes Jahr, um irgendwo hinzugehen, um neue Menschen für Jesus zu gewinnen. Normalerweise sagt ein Pastor, hört ein Pastor, du musst alle Kranken besuchen und du musst alle Geburtstagsbesuche machen und du musst immer Sonntag eine tolle Predigt für alle deine Schafe, die da sind, vorbereiten und du musst immer da sein für die, die da sind. Aber wehe, man geht raus und vernachlässigt die 99. Dafür wird man schnell seine Anstellung. Aber der Hirte konnte das nicht tun. Hat eine Sicht dafür gehabt. Haben wir eine Sicht dafür, für die Menschen, die verloren gehen, ohne Jesus? Und was bedeutet es, in den Bergen hochzuklettern? Was bedeutet es denn, da ein verlorenes Schaf nachher zu tragen? Das ist schwer. Werden wir diese Anstrengungen auf uns nehmen, Menschen zu begrüßen, Menschen zum Mittagessen einzuladen, mit Menschen Beziehungen aufzubauen? Immer wieder ertappe ich mich persönlich dabei, wie ich merke, dass es kaum Platz in meinem Leben gibt für neue Beziehungen. Ich bin schon ziemlich ausgefüllt mit den Bereichen, in denen ich das so abdecke. Habe ich überhaupt Freude, Lust und Zeit dazu, wirklich noch andere Menschen zu begegnen und mit denen wirklich Gemeinschaft zu pflegen? Bin ich bereit, mehr zu geben? Aber wenn jemand sich bekehrt, dann gibt es ein großes Fest. Denn der Vater im Himmel möchte nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Wollen wir auch, dass die Menschen gerettet werden? Sind wir bereit, hinauszugehen? Geht hin, sagt Jesus in Matthäus 28. Er sagt nicht, lasst sie zu euch kommen. Geht hin, denn da sind die Menschen da draußen. Wir sollten Salz und Licht sein. Mein Wunsch ist es, dass wir bitten, dass Gott uns gebraucht, jeder einzelne Menschen her, um ein einziges Schäflein wieder zurückzubringen. Ein einziger Mensch durch uns, durch unser Zeugnis, durch unser Dienst, durch unser Sein, durch unser Liebe, dass sie Jesus Christus kennen, lieben und geliebt werden von Jesus. Wäre das nicht schön, wenn jemand zum Glauben kommt durch das, was wir dazu beitragen dürfen? Ich möchte uns ermutigen, neu darüber nachzudenken, das zum Gebet zu machen. Herr, gebrauche du mich, da wo ich bin, um einen einzigen Mensch zurück in dein Reich zu bringen. Ein Schaf, was verloren ist. Ein Schaf, was weit weg ist von dir. Herr, gebrauche du mich, um eine Person. Vielleicht wird Gott sofort einen Namen dir auf deinem Herzen liegen und dafür dürfte beten. Bitten, dass Gott Gelegenheiten schenkt, diese Menschen entweder einzuladen und mit uns zu sprechen. Gelegenheiten, diesem Menschen was Gutes zu tun im Namen Jesus. Vielleicht wird er einfach keinen Namen, die auf dem Herzen liegen, sondern in verschiedenen Begegnungen werden wir merken, wie Gott uns gebraucht, wenn wir sensibel sind, wenn wir empfänglich sind für Gottes Reden in unserem Herzen. Wir werden eines Tages einkaufen gehen und dann merken, dass wir diese Kassiererin da etwas Nettes sagen dürfen. Und wir trauen uns, das zu tun. Weil übernächstes Mal, wo wir da sind, dann vielleicht schenken wir diese nette Dame irgendein oder Herr etwas. Ein Büchlein, ein Traktat, eine Einladung hierhin. Erstaunlich, wie viele Leute tatsächlich denn das annehmen und bereit sind, darüber nachzudenken. Gott möchte uns gebrauchen. Und jetzt kommt diese Kehrtschlusswende, denn wir sind seine Hände. Wir sind seine Füße. Lass deine Hände, deine Füße nicht verleitet werden zum Bösen, sondern Wir brauchen sie, um was Gutes zu tun. Lass die Menschen in deinen Augen sehen, Gottes Liebe. Und bittet Gott, unsere, deinen, meinen Augen zu verändern, sodass wir die Welt sehen lernen können, wie Gott sie sieht. Verlorene Schafen, die wirklich nach ihren Hirten suchen. Amen. Ja, zum Schluss singen wir ein Lied. Martin, ist das okay mit dem Lied?
Ja, okay.
Okay, gut. Wir werden noch gleich ein Lied aus der Pfingstjubel singen. Das ist ein etwas älteres Lied. Das heißt die 99 Schafe. Und das war mein Wunsch heute, dass wir das hier zusammen singen. Und dabei werden wir die Kollekte auch einsammeln. David ist nebenan und hat Frühstück mit den Kindern. Und deshalb werde ich den Rest des Gottesdienstes hier die Leitung machen. Ja, bitte, bitte.